Gut, dann würde ich sagen, können wir anfangen. Ich muss nur, wie geht das? Den Bildschirmschoner noch schnell deaktivieren. Exit ist off. So. Ja. Willkommen in der vierten Übung. Heute wollte ich erstmal noch mal ein bisschen das wiederholen, was wir am letzten Mal so schnell gemacht hatten, nämlich Church-Numerale, beziehungsweise allgemein irgendwelche eingebauten Typen, also Typen, die wir in Lander-Terme einbauen. Und wer hat sich denn eventuell das Übungsblatt schon angeschaut und eventuell sogar eines der Dinge programmiert? Okay, magst du es hier an der Tafel machen? Hast du Lust? Entscheide dich. Okay, dann also so intuitiv ist das, wir müssen Wahrheitswerte kodieren als Funktionen, die zwei Parameter bekommen und einen Wert wieder zurückgeben. Und je nachdem, ob der Wahrheitswert true oder false ist, wird der erste oder der zweite der Parameter zurückgegeben. Das heißt, das war die Definition. Zum Beispiel, true ist, bekommt ein x und ein y, zwei Parameter, und gibt immer konstant den ersten zurück. Und false den zweiten. Natürlich. Magst du eine machen? Vielleicht ist es dann intuitiver, als wie ich es definieren würde.
Ja, dann mache ich mir die. Ah.
Okay.
Also das da. Also das war quasi. FT. Und dann soll man ja zeigen, dass für jegliche Terme S und T gilt, dass S rauskommt, zum Beispiel.
Genau.
Ich hätte
Also
vielleicht damit einfach mehr
du
angefangen
gehst jetzt davon aus.
und habe dann halt jetzt erstmal dieses ICE da zerlegt und dann kommt da ja Lambda dx Epsilon Punkt dx Epsilon und dann hier wieder true st. Das ist dann, wird dann Lambda Epsilon, dann kommt jetzt das true, das ist Lambda x s t. Und wenn man dann halt einfach diesen Teil da als g nimmt, das da wird x und das wird y.
Ja, du solltest nur, hier geht die Klammer zu, also hier die
Ja.
Klammer auf und hier zu. Da und analog in dieser Zeile, da dass der Lambda-Ausdruck sonst das alles mitfressen würde.
Okay, dann kommt hier quasi auch nicht angenommen. Ja, genau, und
Genau,
das
oh ja,
restliche
stimmt.
D, das ist das X, das ist das Y, dann setzt man das da so ein und dann kommt halt hier nur noch das Lambda XY Punkt X raus. S und T. Und das, wenn man dann wieder einsetzt, dann kommt halt nur noch S raus.
Genau.
Und für das andere ist es ja quasi analog.
Genau.
Das
Genau, das andere ist dann analog. Also wir machen nur noch schnell der Vollständigkeit halber. Was haben wir hier reduziert? Also das erste haben wir nur Definition entfaltet. Hier von dem haben wir auch nur die Definition entfaltet. und dann einmal reduziert und nochmal reduziert. Das ist so die. Und die Intuition ist eben, wir können uns irgendwelche Wahrheitswerte ausdecken, also true, false, on, off, heiß, kalt. Und wir lassen diese Funktionen rechnen, bekommen ein Boolean raus und setzen dann unsere Definitionen von true und false ein und schauen, welches der zwei, also ob der erste oder ob der zweite zurückgegeben wird. Und das wird überall durch exerziert. Und ähnlich kann man das auch bei not machen. Also not bekommt irgendein B und das soll jetzt ein, wie wir es beim letzten Mal schon hatten, if then else. Man kann einfach machen, wenn der Boolean gilt, dann ist das false. Und sonst ist es true. Ja. Aber ITE bekommt drei Parameter. Und hier haben wir drei Parameter gegeben. Das heißt, das können wir auch gleich Beta reduzieren zu B. Ja, wir setzen einfach ein. Das heißt, es ist B. Und was haben wir noch? Jetzt muss ich kurz schauen, dass ich nicht durcheinander komme. Ja, es wendet einfach die drei aufeinander ein. B false true. Und das heißt, das ist auch eine Möglichkeit. Und ich hatte beim letzten Mal noch eine weitere Möglichkeit angegeben, das direkt zu definieren. Wenn man nämlich, wir machen es mal noch intuitiver. Also die Intuition ist, true bekommt den Wert für true und für false und sagt eben true. Und false bekommt das true und das false und sagt immer false. Und wenn wir jetzt ein Boolean uns bekommen und den negieren, dann vertauschen wir einfach die Rollen von dem True und dem False, also B, F und T. Und das Ganze kann man auch so programmieren, wenn man möchte. Und das würde ich sagen, machen wir einfach mal. Ich weiß gerade nicht die Angabe, aber das macht nichts. Also das hier ist einfach Haskell. Kann man das einigermaßen lesen oder soll ich das Licht ausmachen? Ich mache es mal aus, oder? Wenn ich nicht weiß, wie das... Okay. Also wir gehen das mal zeilenweise durch. Was sagt uns die erste Zeile? Die erste Zeile sagt von der Standard-Haskell-Bibliothek, die Prelude heißt, lassen wir einfach diese ganzen Funktionen, Successor, Exp, End und so weiter weg, damit wir die selber definieren können. Ja, die Booleans sind genauso definiert, also zum Beispiel, wenn wir das in unserer mit der anderen Variablenbelegung so schreiben wollen, dann ist es eben true, false, gibt immer false. Da passt jetzt gerade, das ist natürlich ein true. Und wir machen einen Reload. Und wenn wir jetzt zum Beispiel uns anschauen, was macht true, wenn wir ihm eine 23 und eine 42 geben, dann kommt die 23 raus. Das ist so die Intuition. Das heißt, wenn ich irgendein Boolean habe, B, und ich mir schön anzeigen lassen möchte, was da ist, dann stecke ich da einfach true und false rein. Also zum Beispiel false und true und false ist false. Und damit kann man jetzt zum Beispiel das not definieren. Das kann ich zum Beispiel hier angeben. Also ich habe diese Funktion, die mir intuitiv so ein Boolean anzeigt, mal show b genannt. Wenn ich jetzt not von true mache, dann kommt da false raus. Und wenn ich not von true mache, kommt da wieder true raus. Also das funktioniert tatsächlich. Und das ist ein echtes Programm, bei dem das funktioniert. Und jetzt können wir mal and implementieren. And bekommt zwei Booleans und soll die Konjunktion zurückgeben, Vorschläge. Tipp, ihr könnt auch if then else verwenden. Ja? Lambda Punkt Lambda, also so?
Und ja, genau, xy.
Punkt.
Punkt xy und ein Fall.
So.
Ja.
Bin mir. Ah, du hast so hast du es. Genau. Also. Die Idee ist, dass hier ist der x ist der erste Boolean, y ist der zweite Boolean. Und die Intuition ist, wenn x true ist, dann ist es der erste Parameter, also das y, also in der Konjunktion, wenn das x wahr ist, dann hängt der Wahrheitswert von x und y nur noch davon ab, was y macht. Das ist nämlich dann genau y. Und sonst kann es y sein, was es will. Der Ausdruck ist false. Probieren wir das mal aus. Muss neu laden. In der Tat. Danke. Wir machen mal ein and false false ist false. True false ist false. False true ist auch false. Und true ist true. Passt also. Möchte jemand sagen, wie ich dann OR implementieren kann? Jemand anderes, sonst darfst es du sagen. Wer mag, darf reinschreien. X true y. Probieren wir mal aus, ob das klappt. Or true true. Ja, ist true, okay. Was haben wir? True false ist true. Wenn ich das erste false setze und das zweite klappt. Und wenn beide false sind, klappt es nicht. Wunderbar. Genau. Also wieder. Wenn einer der true ist, dann kann, wenn es x true ist, kann es y sein, was es will. Der Ausdruck ist true. Und wenn x false ist, dann ist es eben y. Also es entspricht genau diesem. Wer erinnert sich noch an BTI? Da war es irgendwie 0, also false oder true ist, false oder x ist x, also das. Das hat man da in GTI so geschrieben und das entspricht irgendwie so einem false oder x ist x. Das ist das, was die ganze Zeit dahinter abläuft. Und analog true und x ist x, was irgendwie so ungefähr einem 1 mal x ist x entspricht. Wunderbar. Was sollte man noch implementieren? AND und OR und sonst waren es, glaube ich, bei den Booleans keine mehr, oder? Nee, das waren alle Booleans. Kommen wir zu Pairs. Das ist jetzt schon ein bisschen komplizierter. Wir sagen, ein Pair speichert sich im Lambda-Ausdruck zwei Werte, das A und das B. Also das kann ich wieder umschreiben zu Lambda A, B. Ich speichere mir zwei Werte, A und B. Und wenn jetzt jemand, was ich aus dem Gespeicherten rausholen möchte, dann ist es einfach eine Funktion, die beide Werte bekommt. Und das soll sich dann halt, das Select, soll sich das dann halt holen, was es braucht. Das heißt, wenn wir machen das mal intuitiv so. FST soll uns das erste eines Paars geben. Also bekommen wir das Paar und dem können wir jetzt eine Funktion geben, das eben das A und das B bekommt und uns eines auch rausgibt. Das ist so die Intuition. Und wir machen das mal, da sind wir jetzt mal ein bisschen unsauber und verwenden so Typen. Und zwar, das machen wir, das Pair aus 2 und 3, wenn wir da von uns das erste holen. Das heißt natürlich Pair. Dann ist das das zweite. Und wenn wir das second nehmen, dann ist das das dritte. Und das hätten wir, es ist auch analog zu schreiben, Pair 2 und 3. Und dem geben wir jetzt das Select. Select. Und für das Select schreiben wir eben irgendwas, was A und B bekommt. Und es holt uns das A und das holt uns eben das B. So können wir aus den Pairs uns was rausholen. Ja. Wie könnte man jetzt damit die Funktion Swap implementieren? Also, wir bekommen ein Paar und sollen das Paar zurückgeben, das genau die Rollen von A und B vertauscht hat. Wir machen mal eine ganz einfache Möglichkeit. Wie würde das aussehen, wenn wir Pair und diese Projektion, also das First und das Second, die heißen Projektion, wie kann man es ganz primitiv implementieren, wenn man das, wenn man diese drei voraussetzt? Also welches Wort muss ich als erstes schreiben? Vielleicht machen wir es noch einfacher. So. Swap P, was gibt es zurück? Ein Pair. Und jetzt kann ich dem Pair, was bekommt so ein Pair? Ein Pair bekommt ein A und ein B, also ich muss irgendwie das A und das B da reinschreiben. Was setze ich für das A ein, was setze ich für das B ein? Genau, also Second von B und da das First von P. Dann wieder probieren. Wir machen mal schnell einen Show Pair von einem Pair ist, wie machen wir das? Show first P. Das ist ein bisschen, also plus plus hängt einfach Strings hintereinander. Laut. Und wenn ich show pair von dem pair 2, 3 mache, das ist das 2 und das 3. Und wenn ich jetzt davor das Ganze swappe, das ist 3, 2. Das funktioniert. Okay. Dazu Fragen? Am liebsten wäre es mir, wenn ihr nach der Übung, also bis Anfang nächster Übung, das Haskell-File, das ich rumgeschickt habe, mal ausprobiert. Wer hat alles die Mail bekommen mit dem Haskell-Source-Code? Okay, alle, die sich trauen zu melden. Du auch? Oder? Ich habe gestern Abend, das war ziemlich spontan, erst... Okay, ja. Falls du nichts bekommen hast, schreib mir einfach eine Mail. Und dann bekommt ihr wieder dieses Gerüst und könnt ihr mal selber ein bisschen rumprobieren und mir dann eine konkrete Frage schicken, weil somit lernt man einfach am meisten. Weil dann würde ich mal sagen, fangen wir an mit natürlichen Zahlen. Intuitiv speichern wir uns eine natürliche Zahl, indem wir eine Funktion bekommen und f hoch n zurückgeben. Also wir bekommen, die Idee ist, die natürliche Zahl n, oder wie sagt man das, ist das Church-Numeral der Zahl n, bekommt irgendeine Funktion f und bildet die ab auf f hoch n. Also zum Beispiel die 0, worauf bildet die f ab? Ich hoffe, es steht da noch nicht. Ja, es steht effektiv da. Es bildet sie ab auf die Identität, also auf lambda x.x. Oder hier heißt es jetzt a. Und der Successor von n, also da muss man jetzt ein bisschen Notation hin und her schieben. Die natürliche Zahl n bildet f ab auf f hoch n. 0 bildet ihr das f ab auf die Identität. Und der Successor von n, der bildet f ab, das ist relativ einfach, auf f mal f hoch n. Und das ist Potenzgesetz quasi, das ist gleich f hoch n plus 1. Ist jedem diese Syntax hier bekannt? Wer weiß intuitiv, was damit gemeint ist? 2, okay. Also das ist die Hintereinanderschaltung von Abbildungen. Also wenn ich eine Funktion habe, f von irgendwie a nach b, also es ist jetzt allgemein Mathematik gültig, das ist nicht nur unser Kurs hier, und eine g-Abbildung habe von g von b nach c, dann, ja, kann ich irgendwie a nach, mit f kann ich von a nach b und mit g komme ich von b nach c und mit g mal f komme ich hier direkt entlang und also g mal f ist definiert als Abbildung. Und die schickt eben irgendein a auf g von f von a. Also ich mache erst das eine und dann das andere. Und von daher kommt auch die Schreibweise. Also g von g mal f a ist definiert als g von f von a. Das heißt, dieser, das ist ein bisschen blöd, immer mit dieser hinteren Tafel. Was macht das intuitiv? Wenn ich n, Successor von n, bildet ab auf n hoch, f hoch n plus 1. Und das mache ich intuitiv so. Und dieses f von f hoch n ist eben Successor n. Ja, und das hier bekomme ich effektiv als Parameter gegeben. Also wenn ich es formal richtig definiere, dann ist Successor eine Funktion. Die bekommt als Parameter ein n und muss eben Lambda-Ausdruck zurückgeben, der dieses Successor n beschreibt. Das heißt, ich bekomme ein f und dem f ordne ich zu dieses f hoch n plus 1. Also mache ich f von f hoch n man muss noch eines reinquetschen. Lambda x Punkt f hoch n von x. Und ja, das darf ich hier noch nicht hinschreiben, aber n f macht eben genau das. Wer hat gerade überhaupt keine Ahnung, was ich irgendwie versuche darzulegen? Hat jemand irgendwie eine Frage oder was einem nicht in den Kopf geht? Warum stimmt das? Also, das hier ist effektiv f hoch n. Also ist das hier f hoch n von x. Also ist das f hoch n plus 1 von x. Ja, und und jetzt abstrahiere ich das x wieder weg. Also habe ich sowas wie x wird abgebildet auf f hoch n plus 1 von x. Ja, und das ist das Gleiche wie einfach f hoch n plus 1. Und das Komplette gibt mir dann, ja, was gibt es mir? Es schickt eben f auch auf f hoch n plus 1. Also f wird geschickt auf f hoch n plus 1. Ja, und das ist eben genau definiert als dieses Successor von n. Denn jedes n schickt ja das f auf f hoch n. Ja, das ist so die, wie man sich das so versuchen kann zu merken. Und auf diesen Dingern können wir jetzt schon eine ganze Menge machen. Also wenn wir zum Beispiel, was haben wir denn da? wenn wir das 0, oder machen wir erstmal einmal, das ist besser, Successor von 0, das ist ja die 1. Und wenn wir da jetzt ein S davor hängen und mit dem String 0 starten, ne, dann kommt hier S0 raus. Und wenn wir Successor von 0 haben, dann kommt SS0 raus. Hat jemand irgendeinen konkreten Vorschlag, was er gern evaluiert hätte? Irgendwie einen Term, den ich da mal schnell eingeben soll? Schade. Ich kann natürlich zum Beispiel 3 definieren als Successor von 2 und 2 als Successor von 1 und 1 als Successor von 0. Und wenn ich jetzt zum Beispiel 3, also genau das gleiche schreibe, nur eben mit 3 hier vorne, kommt da 3s hin. Und wenn ich jetzt ein bisschen einen Trick mache und eingebaute Haskell-Typen verwende, die 1 plus tatsächlich rechnen, dann kommt auch tatsächlich 3 raus. Und so kann man sich zum Beispiel irgendwie eine Show-Funktion bauen, die zum Beispiel showNut von 4 gibt einem die 4. Ja, und jetzt können wir mal schauen, wie wir damit sinnvolle arithmetische Operationen definieren. Also, hat jemand einen Vorschlag, wie wir die Funktion add definieren? Add bekommt ihr als Parameter Zahlen end und m. Und jetzt möchte ich irgendwie eine Abbildung bauen, die f schickt auf f hoch n plus m. Aber das kann ich natürlich nicht so in Haskell schreiben. Wie mache ich das? Ja. NF. Ja, genau. Also es muss so geklammert werden. Und dann muss ich natürlich auch noch das x irgendwo herholen. Schauen wir mal, ob das kompiliert. Ja. Und jetzt machen wir mal showNut von add 3 und 2. Und es kommt 5 raus. Beziehungsweise wenn wir unsere wieder mit unserer Darstellung hier oben machen, kommen da 5 raus. Und das muss man jetzt gar nicht durch ausprobieren, irgendwie sich hin argumentieren, dass das funktioniert. Das kann man natürlich auch beweisen. Also wenn wir n plus m definieren als, nein, das ist schlecht. Wenn wir add nm definieren als lambda fx nf mf von x. Na, das ist, ich sag mal, beta-eta-äquivalent zu, wenn ich einfach lambda f nf verknüpft mit mf. Also ich schick das erst durch die mf und dann durch die nf. Und wenn jetzt nf tatsächlich f hoch n ist und mf ist f hoch m, na, dann ist die Verknüpfung, das kann man sogar ein bisschen wie ein Mal deuten und dann Potenzgesetze machen, ist fn plus m. Also add nm ist tatsächlich f hoch n plus m, also bewiesenermaßen korrekt. Ja, funktioniert. Nächster, ein Stockwerk höher im Rechenhaus ist Multiplikation. Was mache ich hier? Ah, okay. Wie hat man denn in der zweiten Klasse Multiplikation definiert? Also, wie definiere ich n mal m? Ja, war das eine Meldung? Schade. Und zwar die Definition war, ich addiere n mal das m. Das heißt, das ist definiert als addiere n mal das m. Ja. Und das heißt, was könnte ich da jetzt irgendwie vereinfachen? So, eine Intuition ist ja irgendwie, nehmen wir an, ich könnte irgendwie m addieren, irgendwie m plus, irgendwie x. Lambda x wird abgebildet, also x wird abgebildet auf m plus x. Und das mache ich irgendwie n mal. Und das hier ist auch tatsächlich einfach das add m. Was könnte ich jetzt machen? Wie könnte ich das jetzt mit meinen Church-Numeralen in Haskell schreiben? Die Lösung steht eigentlich. Steht so irgendwo konkret. Die Lösung steht eigentlich in dieser Zeile. Ja? 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 X und M. Das klappt nicht ganz. Und zwar, vielleicht hast du, und zwar, das ist nicht genau die Definition. Denn das Problem ist, du. Die Intuition ist, das hier ist einfach nur eine natürliche Zahl und die wird jetzt n mal irgendwie hintereinander ausgeführt. Aber wir wollen ja das um m erhöhen. Das heißt, das Einzige, was wir machen müssen, müssen das Lambda x, ich kann jetzt nicht Lambda x hier reintun. Und das ist eben das in der Klammer bedeutet, schicke x auf m plus x. Und wenn ich das jetzt n mal mache, also das n mal gemacht, ist eben genau dieses hoch n. Das bedeutet effektiv, schicke x auf m mal n plus x. Und das kann man auch einfach, kann man bestimmt auch noch feinschrittiger beweisen. Wer das mal Lust hat, feinschrittiger zu beweisen, kann in die Vorlesung Praktische Semantik von Programmiersprachen gehen in einem Jahr. Die gibt es immer im Sommer. Da definiert man das so und definiert auch Additionen auf ganz normalen Datentypen wie in Haskell. Und dann zeigt man, dass das das Gleiche ist. Das heißt, was wollen wir machen? Wir multiplizieren f, indem wir n mal, oder das genügt eigentlich schon, das ist eigentlich genau das. Wir machen n mal, addieren wir mit m. Muss eigentlich schon sein. Not. Wir probieren es mal aus. Multiplizieren 3 und 2 und es sollte 6 rauskommen. Und es kommt ein Fehler raus. Warum klappt das noch nicht? Schon hat. Okay, das ist ein bisschen blöd. Es kommt ein Typfehler in der Equation. Und zwar das Problem ist, Haskell ist stark typisiert. Also wir haben nicht ganz den ungetypten Lambda-Kalkül. Und manches funktioniert nicht einfach so. Aber irgendwas anderes ist hier noch schlecht. Wir probieren das einfach mal. Was ist denn das für ein Typ? Okay, das ist nämlich irgendwie blöd. Wenn wir multiplizieren. Wir machen. Stimmt das, was du sagst? N addieren wir. M. Machen wir das eigentlich? Soll das passen? Wir machen mal eine ausführlichere Variante, also f schicken wir auf, wir bekommen, wie bleibe ich am nächsten bei dir, wenn wir, ja das könnte eigentlich schon gehen, machen wir das mal so. Und zwar so, oder? Eigentlich bleibt es das Gleiche. Aber was auf jeden Fall geht, ist diese Variante. Das sollte auf jeden Fall gehen. Wir schauen gleich, warum. Wie laut. Okay. Und zwar, das ist jetzt ein bisschen umgeschrieben. Und zwar, also theoretisch müsste das funktionieren, wie du das sagst. Und ich habe das jetzt ein bisschen umgeschrieben. Und zwar, wie ist das intuitiv? Ist quasi, wenn ich das ein bisschen entfalte und ein paar Iter-Reduktionen mache, dann komme ich mehr oder weniger auf sowas. Was macht das? Es schickt f auf n m f und das ist die ist n plus m. Warum? Das hier entspricht unserem f hoch m und n mal das hier entspricht dann n hoch m und das ist natürlich f hoch m plus n. Wir können mal oh ja, natürlich. Ja, weil das Moment. Oh ja, okay. F m mal n. Ja, stimmt. Mich verwirren lassen. Genau. Das so kann man es auch machen. Ich probiere da noch ein bisschen rum mit deinem und schick's irgendwie runter. Und jetzt können wir noch die Exponentiation versuchen zu definieren, wobei einen Versuch mache ich mir noch, gebe ich mir noch mit dem Multiplizieren. Wenn ich das f und das x habe, dann, was geht eigentlich jedes Mal kaputt? Das habe ich nicht. Eigentlich müsste das funktionieren, aber ich sehe es gerade nicht. Wenn ich m ja. Anyway. Okay, machen wir lieber Exponentiation. Da geht es noch ein bisschen anders zu. Also wenn wir n und m davon den Exponenten bauen wollen, dann muss man sich wieder irgendwas ausdenken und probiert selber mal drauf zu kommen. Wo ist der Schwamm? Und ich verrate euch mal, wie man so ungefähr drauf kommen kann. Denn da muss man ein bisschen sich die Zähne dran ausbeißen. Und zwar. Wir suchen quasi eine Funktion Exponentiation nm und unsere Spezifikation sagt quasi, das soll irgendein f abbilden auf f hoch n hoch m. Und das müssen wir jetzt irgendwie rausfinden, wie wir das enkodieren. Und ja, eigentlich steht es schon da. Und zwar, wenn ich als Notation vereinbare n, f definiere ich als f hoch n. Dann ist das gleiche wie f wird abgebildet auf f m n und jetzt mache ich den gleichen Trick nochmal und dann habe ich m n, f. Und in unserem Haskell-Programm steht quasi Exponent von n und m und f soll gleich das da sein. Und wir können mal schauen, ob es funktioniert. Wir bekommen so ein, ich schreibe das mal genau wie hier. Wir haben gesagt, wir machen das mit n nehmen m mal. Und machen mal einen Exponenten 3 hoch 4, dann sollte da 81 rauskommen. Okay. Das heißt, das ist natürlich auch das gleiche, wenn ich schreibe. So. Und das ist natürlich das gleiche, wenn ich schreibe. So. Das ist, ich sag mal kurz. Ich glaube nicht, dass es eine kürzere Definition von Exponentiation gibt als hier. Genau. Probiert da einfach ein bisschen rum und schreibt mir bei Fragen. Weil das ist die einzige Art, das zu lernen. Also das kann man sich noch so lange angucken, man wird es sich nie merken können. Genau. Und auch mit so noch einem ähnlichen Trick kann man sich die Vorgängerfunktion bauen. Das ist dann schon ein bisschen schwieriger, wie man hier sieht. Und es gibt diese Legende, dass das Jahre, von wem war es, von Church? Ja, dass Church Jahre gebraucht hat, um auf diese Funktion zu kommen. Und ja, das ist jetzt dann schon ein bisschen schwieriger zu programmieren, denn das geht in Haskell ein bisschen kaputt, weil die Typen nicht mehr die richtigen sind. Also wir können es mal schnell ausprobieren. Der Vorgänger von 4 ist tatsächlich 3 und der Vorgänger vom Successor von 0, was sollte der sein? 1, ne? Ja. Also das klappt. Jetzt kann man sich überlegen, warum das funktioniert. Intuitiv ist die Idee, wir starten mit dem Paar, womit starten wir? Mit dem Paar 0, 0. Und im einen steht immer die Zahl drin und im anderen ihr Vorgänger. Also es ist jetzt passt bei 0 nicht ganz, aber das eine ist quasi die minus 1. Wir können mal kurz schauen. Dem hier, das ist der Vorgänger. Der erste Zahl ist der Vorgänger. Gänger. Und ihr zweite ist die Zahl. Und was jetzt gemacht wird, jetzt wird n mal folgendes Spiel gespielt. Wir bauen uns ein neues Paar und in die erste Komponente schreiben wir die ehemalig zweite Komponente und in die zweite Komponente schreiben wir einfach deren Nachfolger rein. Also das wird hier geschickt auf also die zweite Komponente wird die erste und dann addieren wir, warum denn nicht, plus 1 noch, also die roten sind immer plus 1 und das Ganze machen wir n mal. Wir machen es jetzt noch einfach ein paar Mal und dann sieht man so ein bisschen, woraus das hinausläuft. Das Ganze macht dieser Lambda, dieser große Lambda-P-Ausdruck. Also mache ich mal, bezeichne ich mal als groß P. Und groß P ist definiert als dieser Lambda P per second P successor second P. Müsste genau dieser sein. Und jetzt machen wir das nochmal, also wieder einfach kopieren, 1 und 1 drauf addieren. Ja, und so kann man das jetzt noch ein paar Mal spielen. Und die Idee ist, wenn ich das Ganze 0 mal mache, also hier bleibe, dann habe ich es 0 mal gemacht und dann ist 0 mal ein Vorgänger von 0. Ja, das passt noch nicht so ganz, aber sagen wir rechnen nur mit nicht negativen Zahlen, also ist 0 der Vorgänger von 0. Dann machen wir das Ganze einmal. Und dadurch, dass wir hier einfach die zweite Komponente rüber kopiert haben und dann da eins drauf addiert haben, haben wir 0 ist der Vorgänger von 1. Also ist das, wenn wir das Ganze null mal machen, machen wir das also. Und wenn wir das Ganze einmal machen, sagen wir, 0 ist der Vorgänger von 1 und so weiter. Und wenn wir das Ganze n mal gemacht haben, dann bekommen wir n minus 1 aufgerundet und n. Und ja, wie kommen wir dahin? Das ist eben n mal p anwenden. Also p hoch n gibt uns dieses, wenn wir von 0 starten. Und naja, das ist jetzt schon der alte Trick. P hoch n ist eben genau dieses n mal das p. Und das ist genau das, was da steht. N mal dieses p und wir starten mit 0, 0. Und ja, jetzt kann man, wenn man will, das beweisen, dass das hier genau die 2 ist. Aber was wir machen ist, wir starten bei 0, 0, gehen wie viele weiter. Wir müssen das Ganze natürlich formal korrekt über Beta-Derivationen im Lambda-Kalkül machen und unser Arm wird dabei abfallen. Aber es funktioniert. Wir können das auch ein bisschen mehr High-Level machen, wie hier. Und dann kommen wir irgendwann bei 2, 3 raus. Und dann der Vorgänger von 3, weil das war eben genau das, wo wir hinkommen, wenn wir von 0 starten, das 3 mal machen, kommen wir hier hin. Und dann machen wir noch das First und bekommen wir 2. Und, ja. Und das eben noch mit unglaublich mehr Zwischenschritten. Das ist so die Intuition. Und jetzt müssen wir noch schauen, da haben wir nämlich, habe ich gerade ein paar Zwischenfragen ausgelassen. Gibt es irgendwelche Fragen zu dem, was ich implementiert habe oder was wir an der Tafel sehen? Dann schauen wir mal. Ich habe eigentlich das auch noch hier. Also, müssen wir mal schauen, denn ich verwechsel auch manchmal irgendwas und vergesse es. Paare haben wir gebaut, n haben wir kodiert. Zeigen Sie, dass für jede Zahl n gilt, Zug von n ist n plus 1. Das haben wir irgendwo hier oben stehen gehabt. Hier. Das ist quasi Aufgabe, wo warst du denn jetzt? 4.3a, schreibe ich gleich mal dazu. Also das ist, ich bin zu klein. Das heißt das, Add mult exp haben wir gemacht. Definieren Sie is zero. Das ist noch ganz cool. Wie könnte man eine Funktion definieren, die einem sagt, ob eine gegebene Zahl 0 ist oder nicht? Das ist so ein ähnlicher Trick wie hier. Vielleicht hätte man das zuerst machen sollen. Hat jemand eine Idee? Also ist 0 und es bekommt irgendeine Zahl n und soll eben je nachdem, ob n gleich 0 ist oder nicht, true oder false zurückgeben. Wir machen mal eine Tabelle. Also die Antwort ist quasi, ich mache n und hinter n schalte ich irgendwie eine Funktion. Denn was anderes kann ich ja mit dem N nicht machen. Ich kann ja nicht irgendwie schauen, in dieses N reinschauen, sondern die einzige Möglichkeit, den Zahlenwert von N zu analysieren, ist, irgendwas reinzustecken und schauen, was rauskommt. Also, wenn wir N haben, dann soll f von n, nee, dann soll irgendwie, wenn ich n mal, also das hier ist, ach, ich lasse die Klammern jetzt einfach weg, weil da blickt jetzt eh keiner durch. Wenn ich n habe als Zahl, dann ist die Frage, was passiert, wenn ich n habe und da irgendeine Abbildung reinstecke. Und es ist so, ich möchte natürlich, klar ist, 0 gibt immer die Identität. Also das NF muss irgendwie, muss immer auf Schuh abbilden. Und zwar alles irgendwie als Identität. Also ist das Erste, was wir bekommen, wir müssen irgendwie am Anfang mit True starten, denn hier steht immer n hoch 0, nee, hier steht f hoch 0, True, und das ist eben True. Von 1, 1 soll irgendwie am Ende False ergeben, 2 soll False ergeben und 3 soll natürlich auch False ergeben. Und die Intuition ist, wir starten bei True. Das ist nämlich dieses 0. Also wir haben gar keine andere Möglichkeit, als bei True zu starten. Und jetzt brauchen wir einen F, das dem True den Wert, also F bildet True ab auf False. Und von hier nach krumm bildet f auch false auf false ab und hier bildet f von false auf false ab. Denn wir wissen auf jeden Fall, wir suchen irgend so ein f, sodass diese Tabelle wir hier so ausfüllen können. Das heißt, mit anderen Worten, dieses is 0, 1. 1 muss irgendwie sein false und das muss irgendwie sein f von is 0 von 0. Was kann ich, wie muss ich f belegen? Wer hat gerade keine Ahnung, was ich irgendwie gerade wissen will, wo wir gerade sind oder so? Das ist nämlich immer so die Frage. Ja? Okay. Das heißt, und zwar, ich möchte ein f suchen, sodass, wenn ich f hoch n mir betrachte.
Heißt f hoch 0, dass f dann gar nicht ausgeführt wird?
Genau. Genau, also ich möchte, gesucht ist irgendein f, also ich schreibe es einfach mal hin. Gesucht f, sodass gilt. Naja, wenn wir is 0 von n haben, dann soll irgendwie f hoch n uns das sagen. Also wenn wir können hier noch irgendwas hinschreiben, irgendein x. Dann soll f, dann ist es so, f hoch n x ist dieses ist 0. Und wir wollen, dass f hoch 0 x soll gleich true sein und f hoch irgendwas, was größer als 0 ist, also irgendein n plus 1 hoch x soll false sein. Da suchen wir jetzt ein f. Klar ist, f hoch 0 mal x ist das gleiche wie x. Also haben wir schon mal, dass x gleich true sein muss. Also können wir hier schon mal true hinschreiben. Ja, jetzt müssen wir noch ein f suchen, sodass f hoch 0 von true true ist. Okay, das klappt. Und f hoch irgendwas f hoch 1, f hoch 2, f hoch 3 soll alles false sein. Wie muss ich f wählen, sodass das gilt? Also
einfach n false sein.
Wie bitte?
N false als Funktion. Das ist schon
zu einem. N false. Ja, würde gehen. Genau. Das würde gehen. Also ich kann das sagen. F könnte ich sagen. And false. Genau. Das würde gehen, ja. Es gibt noch eine, noch was Offensichtlicheres. Oder was. Also die Intuition ist ja, wir müssen irgendwie eine Funktion geben von Booleans nach Booleans. Wie viele Funktionen gibt es, die ein Boolean bekommt und ein Boolean zurückgibt? Also Kombinatorik, wir haben 0, 1, also true, false. Ah, wir machen true, false. Naja, für jede von den links kann ich eins rechts zuordnen, also 2 hoch 2. 4 Funktionen gibt es. Eine ist die Identität. Was haben wir hier noch? Not ist auch eine Identität, ist auch eine Funktion. Also Identität, not. Was gibt es noch Funktionen von hier nach hier? Genau. Alles konstant false und die vierte ist dann alles konstant true. Das sind die vier Funktionen von Boolean nach Boolean. Mehr gibt es nicht. Und and false ist eine Möglichkeit, diese Funktion zu implementieren, die konstant false zurückgibt. Und das ist natürlich auch das Gleiche, wie wenn ich lambda x false einfach schreibe. Also das ist einfach konstant false. Cool. Hier waren wir. Subtraktion. Naja, wenn wir theoretisch könnten wir Addition so mehr oder weniger machen als n mal den Successor auf m angewendet. Und so können wir ungefähr auch die Subtraktion machen. Das spiele ich jetzt nicht durch. Das ist einfach da n mal den Predecessor auf m. So. Gut. Und so kann man sich dann mit dem is_zero und dem Predecessor auch diese, also ich bin gerade bei, vielleicht sollte ich das lieber so machen. Wo habe ich es? Hier. Und so kann man sich eben das Subtraktion, Gleichheit, größer gleich, kleiner gleich zurecht definieren. Weil jetzt hat man eigentlich schon relativ, hat man Funktionen, die schon was machen, was irgendwie intuitiv, was ich jemandem auf der Straße erklären kann. So eine Funktion, sie bekommt zwei Zahlen und addiert sie. Also habe ich schon. Genau. Gut, nächster Punkt ist Rekursion. Betrachte folgende Definition. Also wir definieren die Fakultätsfunktion. Lest euch mal gleich. Ja, wir betrachten die Fakultätsfunktion. Und jetzt sollen wir das mal beispielhaft ausrechnen. Habe ich eigentlich. Wobei, wir dürfen schon multiplizieren, wie wir es gewohnt sind. Also machen wir das einfach mal. Wir berechnen Fakultät. Wieso heißt sie eigentlich Fact? Ja. Von 4. Ja, entfalten wir mal die Definition. If n kleiner gleich 1, then 1, sonst n mal, ich kürze Fact jetzt ab mit f, n minus 1. Ja. Oh, ich, Idiot. Wir müssen das natürlich einsetzen. Ne? Das war 4 mal 4 minus 1. Ja, was passiert jetzt? Gut, das reduziert zu, wir lassen einfach das if-then-else weg und setzen Klammern dafür ein. Ja, zu welchem reduziert das? Das sollte reduzieren zu false. Der 1 und 4 mal f 4 minus 1. Das lässt das erste einfach weg, also reduziert es zu 4 mal f. Das f kann ich schon mal entfalten. Ich entfalte auch gleich mal das if then else. Also haben wir was fragen wir als erstes? 4 minus 1 ist das kleiner gleich 1. Also die kann ich schließen. Wenn das gilt, dann wären wir fertig. Und andernfalls machen wir 4 mal 1. Vielleicht wollen wir da wieder das Grüne verwenden. Ach. 4 mal 1 ist der unser. Nee, Quatsch, 4 minus 1. 4 minus 1 war unser Parameter von hier oben. Den multiplizieren wir mit f von. Und jetzt können wir einsetzen. 4 minus 1 minus 1. Das ist die Parameterklammer, geht hierzu. Die grüne und die ganz große. Und hier sehen wir schon, was der Nachteil an Lazy ist. Ursprünglich, als ein imperatives Programm, hätte erst 4 minus 1 ausgerechnet, herausgefunden, das ist 3 und als f übergeben. Und jetzt muss ich das Ganze dreimal evaluieren. Ja. Es ist eigentlich nicht ganz so schlimm, das Problem, aber wenn man es jetzt erstmal hier so im Termersetzungssystem artig macht, dann ist das ein Problem. Ja, das kann man jetzt noch weiter exerzieren. Wir können mal, was werten wir aus? Das hier, also 4 mal 4 minus 1 mal 4. Und jetzt kann man wieder das ein und den Rest lasse ich als Hausaufgabe, weil so wird es jetzt weitergehen und irgendwann sind wir so weit, dass wir in den ersten Fall reinkommen. Das wird nämlich dann sein, es wird dann reduzieren zu 4 mal 4 minus 1 mal 4 minus 1 minus 1, das ist 3, also werden wir nochmal reduzieren müssen. 4 minus 1, 4, also noch einmal den Spaß. Minus 1 minus 1. Und das ist 3. Und das wird dann reduzieren zu mal die 1. Also das ist quasi der was rauskommt bei 4 minus 1 minus 1 minus 1. Also was ist 4 minus 1 minus 1 minus 1. Denn das ist 1 und das ist kleiner gleich 1, also kommen wir in den ersten Fall. Und das kann man dann, also das ist rechtsrum geklammert, muss man dazu sagen. Ne? Also und dann kann man es ausmultiplizieren und mit einem Ausmultiplizieren stellt man dann fest, oh, ich muss erst noch wie heißt das? Ja, das muss natürlich so geklammert sein. Ne? Oder ist es so? Passt sogar so. Stellt man fest, oh, ich muss noch meine Subtraktion entfalten. Ja. Du siehst sehr kritisch aus. Hast du eine Frage?
Ja, wieso machen wir da einmal 4 minus 1 minus 1 minus 1 und dann F von 4 minus 1 minus 1 minus 1? Wir machen doch immer erst im F das minus 1 minus 1 mehr.
Guter Punkt. Schauen wir mal. Da die 1, dann müssten wir nochmal die 1 bekommen. Und was schreiben wir? Dann kommt hier, also das ist 2 mal f von 1, du hast recht, dann habe ich hier das einmal zu viel. Na, das müsste einfach wegkommen, siehst du das auch so? Schauen wir mal, n und dann daneben ist das minus 1, ja. Also ist nicht ganz so schlimm, aber immer noch so schlimm, dass man es nicht machen möchte. Und dann habe ich auch Platz für die Klammern. Das hier ist das f von 4 minus 1 minus 1 minus 1. So. Okay. Und ja, kann man jetzt ewig durchexerzieren. Was wir als nächstes machen sollen, ist das rekursive Prinzip jetzt anschauen und überlegen, wie wir herausfinden können mit einer Funktion, ob eine Zahl gerade ist oder nicht. Beziehungsweise wir sollen schauen, ungerade. Also schreiben Sie eine rekursive Funktion ord. Ord von ungeraden Zahlen soll true ergeben, von ungeraden Zahlen false. Wie würdet ihr es in C implementieren? Prozentzeichen ist nicht erlaubt. Also. Machen wir mal die einfachen Fälle zuerst. Also die Idee ist bei Rekursion, ich mache immer ein paar einfache Basisfälle und dann reduziere ich die großen Fälle immer kleiner, 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 bis irgendwann im Basisfall landen. Du hattest eine Meldung. Was?
Ich würde halt jetzt hier einfach so machen, dass ich eine Zahl durch 2 dividiere und dann das Ergebnis mit 2 multipliziere und das von der ursprünglichen Zahl abziehe.
Ja, das Problem ist, dann brauchst du Division. Das haben wir jetzt hier noch nicht und ich bin mir auch gerade gar nicht so sicher, wie man das implementieren könnte. Theoretisch in Haskell würde es so funktionieren, aber eben nicht so einfach, wenn wir noch keine Division haben. Ja, wie macht es denn Fakultät? Das schaut, ist es der einfache Basisfall? Wenn ja, dann das. Sonst reduzieren wir es. Also, was kann man auf jeden Fall schon mal sagen? If. Das ist vielleicht zu offensichtlich, als dass.
Also, wenn es gleich 0 ist, dann ja.
Ja, und du hast dich denn. True. Else. Weitere Vorschläge? Ja?
No.
Genau, also es ist so geklammert. Fn kleiner 1, then.
Dann muss es doch eigentlich wahr zurückgeben.
Was muss es zurückgeben?
Da muss es doch eigentlich wahr
zurückgeben. Ja, ich habe vorhin
das Programm vorher.
Ah, genau. Du hast recht. True. False. Else. Und was mache ich jetzt? Ja. Genau. Also ich ziehe von n 2 ab. Und genau. Genau. Genau, das ist das. Und jetzt kann man auch formal beweisen, dass die auch genau das tut. Ja, jetzt soll man halbieren, also noch nicht ganz dividieren, aber erstmal schon mal durch 2 teilen. Schreiben Sie eine rekursive Funktion half, sodass. Wenn ich das durch n durch 2 dividiere und mit 2 wieder mal nehme und dann die Arität dazu addiere, n wieder rauskommt. Wie könnte man das intuitiv machen? Gleiches Schema. Was sind die Basisfälle? Also, naja, die wenn n kleiner gleich 0 ist, dann ist es 0. Haben wir noch einen Basisfall? Wenn n kleiner als 1 ist, was ist das Halbe von 1? Schreien erlaubt, ich gucke auch nicht hin. Naja, es soll ja irgendwie, genau, es muss 0 sein, weil wenn ich irgendwas anderes als 0 nehme, also mindestens 1, dann habe ich hier 2 mal 1 plus irgendwas und das soll dann wieder die 1 geben. Also das ist Division ohne Rest, also Integer-Division wie in C. If n kleiner gleich 1, dann, was haben wir dann? Dann 0. Ja. Und was machen wir jetzt im Rekursionsschritt? Vorschläge. Ich mache mal einen Tipp. Ich schreibe schon ein bisschen was hin, aber noch nicht alles. Also wir müssen irgendwie uns wieder rekursiv aufrufen. Ja?
Können wir nicht 2 plus und dann h von
n minus 2 machen? Ja, fast. Genau, also der... da ist das Problem, dass dann wäre es halbe von 2, wäre 2 plus halbe von 0, wäre wieder 2. Das heißt, wir müssen hier 1 plus machen. Wir machen quasi, was wir hier implementieren, ist folgendes, ist eigentlich das Distributivgesetz. Wir sagen, das halbe von 2 ist gleich, von n ist 1 plus das halbe von n minus 2. Das ist ja das, was hier steht. Halbe von n ist, also für, wenn n größer gleich 2 ist, dann, ja, das ist das, was wir intuitiv sagen. Und jetzt kann man sich überlegen, wenn ich das schreibe als Brüche und dann alles mit 2 multipliziere, also auf jeder Seite mal 2, dann kommt raus n ist gleich 2 plus n minus 2. Und da muss ich jetzt irgendwie noch... wie heißt das? Also das stimmt nicht ganz, also das streiche ich lieber mal schnell durch, denn das klappt natürlich nicht, wenn n ungerade ist. Und wenn n gerade ist, dann stimmt das. Ich hätte vielleicht lieber n gerade dazu schreiben sollen, als es durchzustreichen. Aber wenn n ungerade ist, dann geht mir auf dieser Seite eines verloren, weil ich einmal durch 2 Integer dividiere und dann wieder mit 2 multipliziere. Und dann habe ich eben wieder genau das, diese Arität, die mir hier fehlt, die Parität. Und das ist genau das, was Sie machen hier. Was ist unsere Spezifikation? Wenn wir es durch 2 dividieren, dann wieder mit 2 multiplizieren und dann nochmal die Parität dazu addieren, kommen wir wieder bei n raus. Ja, jetzt habe ich leider ein bisschen überzogen. Eigentlich wollte ich auch noch Fixpunkte machen, wenn ich das richtig sehe. Ein bisschen schlecht. Fixpunkt. Ich würde sagen, schaut euch die Fixpunkte mal an und wir machen es am Anfang vom nächsten Mal nochmal. Und ihr könnt auch schon mal anfangen mit der Hausaufgabe, denn ihr könnt schon die folgenden Aufgaben lösen. Ihr könnt lösen schon die 12.1, die 12.2, wenn ich mir das richtig notiert habe, die 13.1 und die 13.2. Habe ich das richtig? Ja. Die könnt ihr schon lösen. Bei den anderen Aufgaben braucht ihr Typen. Ich weiß nicht, welche Version ihr von dem Aufgabenblatt habt. Was auch noch wichtig ist, bei 13.1 muss man noch das Wörtchen ungetypt einfügen. Ungetypt. Der Lambda-Kalkül. Das steht auch auf der aktuellen Online-Version richtig, aber es war irgendwie für ein paar Tage eine Version online, da hat es noch gefehlt. Also einfach ungetypt einfügen. Oder sich das PDF online angucken. Und dann bis nächste Woche, würde ich sagen. Dankeschön.